Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, es gibt Ausleger des Neuen Testamentes, die bezeichnen die Evangelien als Passionsgeschichte mit langer Einleitung. Das kann man so sehen, denn über die vielleicht 3 Jahre maximal der Wanderschaft unseres Herrn wird nur auszugsweise berichtet. Und über die Kindheit und die Jugendjahre erfahren wir noch viel weniger, zu wenig jedenfalls, um meine ganz persönliche Neugierde zu befriedigen. Was war denn Jesus für ein Junge? So, als er wirklich so war wie unsere Kleinen hier. War der genauso lebhaft, munter, fröhlich? War er mehr ein Einzelkind? Einzelkind war er ja nun nicht im klassischen Sinne, anders als die römisch-katholische Kirche es wahrhaben möchte, gibt es ja richtige Mengen durchaus von Geschwistern leiblicher Natur oder besser gesagt Halbgeschwister. War er musikalisch? War er einer, der umgeben war von Freunden und Bekannten oder mehr so ein Einzelgänger, still und ruhig? Die Bibel sagt dazu sehr, sehr wenig. Nur so ein paar Andeutungen kann man da haben. Man kann so ein paar Rückschlüsse ziehen, aber wirklich belastbar ist das Ganze gar nicht. Und ein umfassendes Bild ergibt sich aus den Schilderungen des Neuen Testamentes, egal welchen Evangelisten man nun hier herbeizitiert, nicht. Das ist eine theologischer Mangel. Und es gab mal so am Anfang des vorigen Jahrhunderts, so um 1920 herum, eine theologische Bewegung, die nach dem historischen Jesus fragte und die nannte sich dann die Leben-Jesu-Forschung. Das ist leider ein gescheiterter Versuch gewesen. Und war der Grund dafür, dass Albert Schweitzer eine ganz andere Lebenswendung genommen hat. Albert Schweitzer war der Protagonist dieser theologischen Richtung, hat das Scheitern dieses Versuches erkannt und hat dann löblicherweise sich den Menschen zugewandt, wie der Heiland es eben auch getan hat. Aber in Lambarene, die Älteren werden sich erinnern, hat er eines der ersten Lazarette, Hospitäler gestiftet und auch geleitet, die afrikanischen Menschen hier wirkliche Hilfe brachten. An Ausführlichkeit, an Deutlichkeit, an Details mangelt es den Evangelien allerdings nicht bei den Schilderungen der letzten Tage unseres Herrn als Mensch auf Erden. Die letzte Woche seines Erdenwandels ist von höchstem Stellenwert und auch von größter Breite berichtet in den Evangelien. Kein Wunder, denn in diesen Tagen, die wir jetzt sozusagen fast 2000 Jahre später in Blick nehmen oder nachvollziehen, da ereignen sich ungeheure Dinge. Das ganze Heilswerk Gottes in seinem Sohn Jesus Christus strebt tatsächlich seinem Höhepunkt entgegen. Am Kreuz von Golgatha geschieht tatsächlich Weltbewegendes und das sogar ganz buchstäblich. Hier bewegt sich die Erde, die Gestirne werden sozusagen mit beaufschlagt. Hier geschehen eben nicht nur heimelige Dinge, die in unserem Herzen vielleicht passieren, sondern hier geschieht etwas in der Außenwelt Wahrnehmbares, auch in der Unterwelt, wenn ich das andeuten darf. Palmsonntag ist der Auftakt für diese Entscheidungszeit. Jetzt wird es ernst, so kann man es sagen, aber zunächst einmal, wir haben es eingangs gehört, wird es sehr fröhlich, hoffnungsvoll. Hosianna, gelobt sei der, da kommt. Ja, das bestimmt noch die Mengen, das bestimmt noch die Herzen, das hört man noch nachhallen, aber das kreuziget ihn, sein Blut komme über uns, ist nicht mehr ferne, alles innerhalb weniger Tage. Höchst dramatische Dinge, die direkt mit uns zu tun haben. Denn aus dem, was da passiert, leben wir bis heute. Aber, wie gesagt, noch streut sein Zion ihm Palmen an diesem Sonntag bei Jesu aufsehenerregenden Einzug in Jerusalem. Den Text, den ich heute Morgen mit euch betrachten möchte, ist die direkte Fortsetzung dieses palmgeschmückten Einzugs, sozusagen das, was Palmsonntagnachmittag geschieht und geschehen ist. Und ich lese einmal aus Matthäus 21 die Verse 10 folgende, die davon berichten. Und als er, gemeint ist Jesus Christus, in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, und das steht geschrieben in Jesaja 56, Vers 7, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die Schriftgelehrten und Hohenpriester die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja, habt ihr nie gelesen, Psalm 8, Vers 3, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Soweit der Text. Und wer unsere Kinderscharen hier freudig begrüßt, wie ich das immer mit großem offenen Herzen tue, der weiß, was das bedeutet, was unser Herr sagt, aus dem Munde der Unmündigen und Kinder hast du dir Lob bereitet. Das haben wir gerade vernommen, auch wenn unsere Kinder ja erfreulich oder erstaunlich ruhig sind im Vergleich zu anderen Rangen, die mir auch schon untergekommen sind. Aber jetzt mal dieses beiseite gelassen, ein Jesus, der Zorn entbrannt, Verwüstungen anrichtet, ein Jesus, der im Tempel aufräumt und wütet und mit Gewalt, wohlgemerkt, nicht Überredungskunst, seine Vorstellung von Ordnung durchsetzt. Diese Seite von Jesus wird nun sehr, sehr selten beleuchtet. Der milde Hirte, das Bild, das bewegt uns alle, der Mensch, der weise Worte spricht und selbst seinen Feinden verzeihen kann und vergeben kann, der scheint uns eher dem biblischen Jesusbild zu entsprechen als das hier. Dieses sehr einseitige, nicht einfältige, sondern einseitige Jesusbild ist aber eine Verkürzung, denn der Herr, in dessen Leben sich unser Gott offenbart, ist deutlich vielschichtiger. Wer die Bibel nicht nur in Auszügen liest und wahrnimmt, sondern sich das ganze Evangelium ansieht, der weiß, Jesus ist anders als die doch manchmal sehr klischeehaften Bilder in uns an Dingen erzeugen, an Vorstellungen. Wir sind doch sehr, auch wenn wir gar nicht viel mit einer römischen Kirche zu tun haben möchten, geprägt von den bildlichen Darstellungen, die in so einer kirchlichen Tradition entstanden sind. Da haben wir eine Kruzifixdarstellung späterer Jahrhunderte, die zeigen uns einen Leptosomen, einen schwächlichen Menschen, kränklich ausgezehrt, Haut und Knochen eben, man kann jede Rippe zählen und ähnliches. Ja, das ist natürlich schon ein durchaus gelungener Versuch, Jesaja 53 nachzuzeichnen, das Lied vom leidenden Gottesknecht. Das hat hier in diesen Darstellungen sicherlich seinen Niederschlag gefunden. Aber die Wirklichkeit muss anders ausgesehen haben. Mit der neutestamentlichen Realität kann das nicht übereinstimmen. Jesus ist, soweit wir wissen, und wenn das nicht so gewesen wäre, hätten wir davon gehört, ein kerngesunder, vielleicht 33-jähriger Mann, der höchstwahrscheinlich einen sehr, sehr anstrengenden Handwerksberuf ausgeübt hat, nämlich den seines Vaters. Und Zimmermann ist auch heute noch etwas für Leute, die nicht nur Schreibtischarbeit machen, sondern das sind kräftige Kerle. Zumindest dann, wenn sie die Ausbildung hinter sich haben und damals noch mehr als heute. Und wenn Jesus den Arm gehoben hat, dann würden da nicht nur Haut und Knochen zu sehen gewesen sein, sondern auch eine ganze Menge von sicherlich beeindruckenden Muskeln. Es ist ja auch nicht davon auszugehen, dass diese Händler und Wechsler oder deren Käufer das so still haben mit sich geschehen lassen, was unser Herr hier tat. Das wird auch heute nicht so sein, wenn jemand irgendein Jahrmarkt etwa aufräumen möchte, der neben einer Kirche seinen Platz gefunden hat. Da gibt's Widerstände, aber es ist nicht berichtet, dass unser Herr vor diesen Widerständen zurückgescheut wäre. Das muss ein anderes Bild sein, das hier gezeichnet ist, als das, was in unseren Köpfen manchmal noch lebt von dem mageren und hinfälligen Schwächling. Das kann Jesus nicht gewesen sein. Der Mann, der mit seinen Jüngern über viele Monate hin unter ja, entbehrungsreichen äußeren Dingen, Verhältnissen durch die Lande gezogen ist. Trotzdem bleibt natürlich die Frage noch völlig unbeantwortet, warum Jesus sich ausgerechnet hier zu heiligem Zorn hinreißen lässt. Warum gerade hier? Warum wird er, ja, sagen wir es deutlich, gewalttätig? Dass er sich hier mit Leuten anlegt, die wesentlich gefährlicher werden können als seine theologischen Gegner, Schriftgelehrte oder Pharisäer, das zeigt die sehr schnell folgende Geschichte sehr, sehr deutlich. Denn genau diese mafiöse Vetternwirtschaft, deren Erwerbsquelle, den Tempel, Jesus hier angreift, genau die sind es, die seine Verhaftung und die seinen Tod betreiben werden. Nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten genug mit ihm auszusetzen, gewiss, aber lebensgefährlich, wenn ich das mal so menschlich sagen darf, wird es zu Jesus erst, nachdem er sich mit dieser Tempelmafia, und der Begriff passt perfekt, hier angelegt hat. Die betreiben dann seinen Tod. Seit Generationen, das muss man wissen, haben sie sich im Jerusalemer Tempel eingenistet. Sie haben die Tempelgeschäfte sich gesichert. Sie schieben sich die hohen Priestertitel gegenseitig zu. Das waren im Wesentlichen drei Sippen, die das miteinander untereinander ausmachten. Sie betreiben den Tempel als ihr persönliches Millionenunternehmen. Denn das, genau das ist der Tempel unter ihrer Obhut geworden. Natürlich nicht über Nacht. Solche Dinge passieren immer langsam und schrittchenweise. Und wenn man sich fragt, wie es zu solchen Zuständen gekommen konnte, wie Jesus sie angreift, dann gibt es nur eine einfache, aber sehr aktuelle Erklärung. Die Dinge sind gar nicht geheimnisvoll. Selbst die auf absolute kultische Reinheit bedachten Pharisäer scheinen ja an diesem Gewese gar keinen Anstoß genommen zu haben. Davon ist jedenfalls nirgendwo etwas berichtet. Denn es gibt ja doch ersichtliche Sachzwänge, die hier zum Tragen kommen. Geopfert werden dürfen natürlich nur reine, fehlerlose Tiere. Das ist die Regel, die steht in diesem dicken Buch. Da kann man im 3. Mose Erstaunliches zu lesen, wie genau das gehalten wurde. Ja, und da wäre das doch äußerst unpraktisch, wenn man irgendeinen Hammel von Galiläa dann die vielen Tage, die weite Strecke nach Jerusalem getrieben hat, und dann vor dem Opfer zu hören zu bekommen, ja, dieses Schlappohr am Hammel, den können wir leider nicht nehmen. Das ist doch sehr unpraktisch. Also kaufen wir gleich eines von den garantiert reinen Tieren, die der Schwager des Priesters nebenan feil bietet. So läuft die Kiste seit ewigen Zeiten bis heute. So macht man das. Und man hat dem Volke Israel viel vorgeworfen, vieles zu Unrecht, aber dass sie jetzt keine Ahnung von Geschäften hätten, das hat man ihnen, glaube ich, noch nie vorgeworfen. Und so zeigt sich das hier auch schon wieder. Gleich im Tempelvorhof war das alles zu erwerben. Wie praktisch. Auch die Tempelsteuer, die darf ja natürlich nicht etwa mit dem unreinen Geld, auf dem möglichst noch das Konterfei des Kaisers zu besichtigen ist, entrichtet werden. Nein, die wird dann eingetauscht. Und wie praktisch, nicht wahr, gleich nebenan, neben den Verkaufsständen, gab es dann auch Wechselstuben, wo man sozusagen das unreine Geld des Kaisers eintauschen konnte, gegen eine geringe Wechselgebühr natürlich, gegen den kultisch reinen Schekel, der nur im Tempel galt, aber das musste gewechselt werden. Wie praktisch, dass da gleich der Tisch nebenan waren Bücherrollen garantiert, echte Tempelware, die gab es auch zu kaufen gleich nebenan und die Opfertiere werden ja auch nicht weggeworfen, nein, nein, das Fleisch bereitet dann der Metzger zu. Warum erst in die Stadt runtergehen, wie lästig, das muss doch nur ordentlich organisiert sein, das kann man doch gleich nebenan machen, groß genug ist der Tempel ja schließlich, da hat man gleich praktisch alles am passenden Ort zusammen. Und lohnen tut sich das ja auch. Hier geht es ja nicht um eine Souvenirbude, vor dem Kölner Dom etwa, wo so ein paar, wie heißen diese Dinger noch, wo man dann so wackeln kann und so Schnee kommt dann so runter und was es überall gibt mit jedem Sujet. Darum geht es ja nicht. Das ist ein Millionengeschäft hier. In einem der Jahre, Flavius Josephus berichtet davon, aus der Lebenszeit Jesu war die schlanke Anzahl von 200.000 Lämmlein zu einem Passafest geopfert. 200.000 Schäfelein. Von den ganzen kleinen Vieh ist noch nie was berichtet. Das waren dementsprechend noch viel mehr. Das lohnt sich wirklich. Und das ist immer der Nervus Rerum, die Sache an sich, der Mammon. Und wer sich daran, an diesem Heiligen vergreift, der darf auch heute noch Erstaunliches erleben. Da wachsen Widerstände und es gibt Ausleger, die zu Recht genau in dieser Tempelaustreibung das sehen, was die Gegner Jesu in Jerusalem zu tödlichem Hass geführt hat. Es geht ums Heiligste, nicht im Tempel, sondern in meiner Tasche, um mein Geld. Da hört der Spaß auf, nicht nur die Freundschaft, sondern auch ganz was anderes. Und ich hoffe sehr in deinem Interesse, dass du so etwas nie erlebst, wie wegen einer Zahlung Stück Papier, das, was du als wertvolle Freundschaft, Bruderschaft und was auch immer gewähnt hast, sich als elendes Schachern entpuppt. Und genau das ist es aber hier geworden. Und unser Herr erkennt das sofort mit dem von Gottes Geist geschärften Blick. Das geht ja nun gar nicht. Ja, könnt ihr euch das Geblöke, das Geschreie, das Feilschen der Händler vorstellen, die hier zwischen Abertausenden von Tieren und Hunderttausenden von Pilgern ihr Gewerbe treiben? Das geht nicht so still wie an der Aldi-Kasse, sondern da wird gehandelt, natürlich auch dort und Ähnliches. Glaubt mir, jede Halligalli-Kirmes dürfte dagegen eine Oase der Stille sein. Und das ist dann sozusagen der Ort, an dem Gott wohnen soll. Ich kann die Reaktion Jesu auf diese Geschäftigkeit verstehen. Gottes Haus ist zum Kaufhaus pervertiert, das Bethaus ist zur Räuberhöhle verkommen, der Heilige Geist darf sich sein Haus mit den Krämern und ihren Waren teilen. Und das erweckt den heiligen Zorn unseres Herrn und gewalttätiges Handeln, das darf nicht verschwiegen werden. Die fromme Oberschicht, deren Geschäfte er hier schädigt, wird nicht eher ruhen, bis der schwache, erpressbare, korrupte Pilatus, der Statthalter Roms, in ihrem Auftrag diesen Störer aus Nazareth beseitigt hat. Genau das wird er tun. Und was ist daraus entstanden? Der prächtige Tempel des Herodes, für den extra der Tempelberg Moria erweitert werden musste, damit er überhaupt Platz fand oben auf dem Tempelberg, der ist zerstört. Das, was heute wieder Westmauer heißt und lange Zeit Klagemauer hieß, ist ja nur eine Seitenerweiterung der Grundfesten dieses herodianischen Tempels. Was ist aus ihnen geworden? Es ist weg. Und was ist auf der Fläche heute noch zu sehen, auf der der heilige Tempel, der zur Räuberhöhle, um Jesus zu zitieren, geworden ist. Da steht jetzt die Al-Aqsa-Moschee, die große, und der Felsendom, ein muslimisches Zentralheiligtum. Ja, man kann es sehen. Das sind keine geheimnisvollen Dinge, die sich irgendwo in tiefen Seelenschichten ereignen, sondern das kannst du auf einem Foto erkennen, was dabei herauskommt, wenn so etwas geschieht, was Jesus hier mit Schärfe und mit Deutlichkeit
zu bekämpfen versucht. Das Äußere ist auch hier nicht das Entscheidende, denn der Tempel ist deshalb überflüssig geworden, weil Gott nämlich nicht mehr in bestimmten Häusern oder Gebäuden oder auf gesonderten Bergen angebetet werden will. Es gefällt ihm bestimmt, wenn wir hier uns beten, um ihn versammeln. Aber das hat mit dem Haus hier gar nichts zu tun. Denn gefällt Gott, so erklärt es Jesus der Samaritanerin, im Geist und in der Wahrheit angebetet zu werden. Und der Tempel Gottes, den gibt es in millionenfacher Ausfertigung. Ein paar Dutzend, ja, nicht ganz 200 sitzen hier. Denn du bist der Tempel des Heiligen Geistes, wie es heißt, in dir, in der du den Namen des Christus, seines Sohnes trägst als Christ, wenn du Gottes Kind bist, da will er angebetet sein. Das ist das Neue Testament in einer kleinen Ausprägung. Ja, was findet Christus in diesem Tempel, wenn er ihn besuchen kommt, wenn ich es mal so in diese endzeitliche Dimension hinausziehen darf? Ein Sammelsurium von Interessen, von Geschäften und Sachzwängen? Alle durchaus logisch belegbar, alles durchaus verständlich, erklärbar, aber doch ein ungeheures Tohuwabohu. Als Gemeindeleitung stehen wir immer wieder neu vor der Frage, nicht, was können wir denn mal tun, damit das Volk was zu erleben hat und so, gar nicht, sondern wie können wir das verhindern, dass aus dem Leben nur Getümmel wird, dass Aktionismus sich breit macht und nur Bewegung da ist, aber keine zielgerichtete. Was hat erste, zweite und nachrangige Priorität? Was von den vielleicht aus sich heraus günstigen Dingen lenkt dann doch viel zu sehr von zentralen Aufgaben ab? Eine immer wieder notwendige Frage, wie ich finde. Und auch, denn auch ein Gemeindeleben kann sich mit Nebensächlichkeiten zumüllen, wie der Tempel Gottes zu Jerusalem. Ein Riesenbetrieb, wie gesagt, mit Opferservice, Tierhaltung, Schriftenverkauf, Finanzwesen und was weiß ich noch alles, nur eben eines nicht mehr. Kein Bethaus. Und für Gott, ja, ist unter anderem vielleicht auch noch Platz da. Naja, ob der überhaupt noch im Tempel zu finden war, von denen, die hier eine Art Kirmes besuchten, schwer zu sagen. Nein, der hatte schon längst einen ganz anderen Weg gewählt. Und das ist eben Palmsonntag auch ein besonderes. Hier kommt der neue Weg Gottes zu den Menschen mit dem Alten in eine Verbindung. Nicht spannungslos, wie wir gesehen haben, nicht spannungsfrei, denn Gott hat schon längst seinen Weg nicht mehr über Tempelbauten und Altäre zu den Menschen gesucht, sondern er ist ihnen als Mensch entgegengekommen. In diesem Jesus Christus. Den Weg hat er längst schon beschritten und der Höhepunkt dieses Weges, wir sehen es immer wieder, wird dort auch weiterhin geschehen. In der Person Jesus Christus, nicht in irgendwelchen Gemäuern, nicht in Ritualen und Gebräuchen, da begegnet er denen, die suchen und nicht fanden, die baten und nichts bekamen, die anklopften, um vor den verschlossenen Türen des Reiches Gottes stehen bleiben zu müssen. In Christus ist er uns nah und wohnt in uns. Ja, und was findet Jesus vor, wenn er den Tempel unseres Lebens betritt? Wenn ich das richtig sehe, dann kann es sein, dass in dem Tempel unseres Lebens genauso wenig Platz für ihn ist wie im Stall von Bethlehem. Ich fürchte, das ist Realität. Ja, wer will denn bestreiten, dass unser aller Leben eingebunden ist in Zwänge, in Verpflichtungen, in Sachzwänge, wie man das immer so nennt, Notwendigkeiten, dass es da für gewöhnlich eine nicht unbedeutende Anzahl von unbearbeiteten offenen Baustellen gibt. Wer will bestreiten, dass es jede Menge Dinge und Angelegenheiten gibt in meinem, in deinem Leben, die unerledigt sind, die brach liegen? Ich kenne nicht viele, die mittleren Alters oder etwa schon in meinen Jahren sind und die sagen könnten, ja, so genau habe ich das gewollt, so habe ich das geplant, so habe ich mir das vorgestellt, so ist das, das ist stringent, das ist authentisch, um ein paar Modeworte zu benutzen, so ist das richtig, so geht das. Ja. Mir sind viel mehr andere begegnet, nämlich Menschen, deren Leben zerfasert ist, wie ich das gerne nenne, was von einer Vielzahl von Sachzwängen bestimmt ist. Ja, natürlich würde ich gern für Reich Gottes was machen, aber da ist der Geburtstag von der Schwägerin, vom Freund des Schwagers oder was auch immer. Da muss ich hin, sonst ist die sauer. Ja, dann macht man das halt. Was ist dagegen zu sagen? Ja, nimm davon 450 verschiedene Kleinigkeiten und du bist gar nicht mehr da. Du bist nur noch in einem Geflecht zu finden, von Dingen, die du eigentlich gar nicht willst, die dein Leben aber völlig bestimmen, deine Zeit wegnehmen, deine Energien. Ja, und wo ist die Gerichtetheit deines Lebens? Das, was du in jungen Jahren für selbstverständlich gehalten hast, der gerade Weg, ja, breiter ist er geworden, um mal ein beliebtes Bild zu nehmen. Und so ähnlich wie auf russischen Autobahnen, die ich nun bestens kenne, die sind 30, 50, 100 Meter breit, manchmal noch breiter, die brauchst du aber auch, weil da so viele Löcher drauf sind, du musst da Schlangenlinie fahren, hin und her, weite Wege. Ja, und wenn alles gut geht, kommst du vielleicht auch zum Ziel. Ja, das kann schon sein, dass in deinem Leben gar nicht viel anders aussieht als in diesem Tempel, den Jesus hier ausräumt. Und vielleicht muss genau diesen Dienst unser Herr auch in meinem und deinem Leben tun. Den ganzen Kram rausschaffen. Das empfinde ich immer als etwas Erfreuliches bei den lästigen Umzügen, den Pastoren, die ja nun eine gewisse Zigeunerartige oder Sinti- und Roma-artige Existenz haben, von einem zum anderen gehen. Das finde ich immer sehr nett. Ich kann wegschmeißen, weg mit dem Kram. Bücher 5 Jahre nicht gelesen, ja, komm raus. Meine Frau sieht das etwas anders, was nicht immer ganz spannungsfrei ist, wenn ich denke, na, das Besteck hier, Silberbesteck, brauchen wir da gar nicht, weg damit, haben wir nie benutzt. Das habe ich von meinem Vater geerbt, der macht das auch immer so. Meine Mutter fand das auch nicht so lustig. Aber ja, was soll das denn Ganze? Ne? Ich beneide die Leute, die mit leichtem Gepäck reisen. Ich bin mal, bevor unsere Kinder kamen, mit meiner Frau mit dem Zug nach Athen gefahren und hatte schon sehr wenig, nämlich nur einen kleinen Rucksack. Man braucht ja nicht so viel. Und habe erstaunt festgestellt, dass andere mit einer Plastiktasche, also nicht so was Edles, sondern von einer großen Firma auskam. Da war das zweite Hemd drin, mehr brauchte man nicht. Und vielleicht, ich hoffe, ein Stück Seife und ein bisschen was zu essen, ja, und gut ist. So kann man auch leben. Wisst ihr, ich kann mir vieles vorstellen, ganz fantasielos bin ich nicht, aber unseren Herrn mit einem Möbelwagen im Gepäck oder mit einem Aktenkoffer und einem, ja, wie heißen die modernen Dinge alle noch, mit irgendeinem Computer, wo seine Termine und seine Verpflichtungen und die Dinge so aufgeschrieben sind, er eingebunden in ein Geflecht von gesellschaftlichen Verpflichtungen. Dazu reicht meine Fantasie nicht. Ich glaube, auch so geht das gar nicht. Nachfolgen. So kann man beharren, so kann man Standpunkte verteidigen. Das stört's nicht, wenn man, oder eine Bürokratie aufbauen, was ja auch sehr beliebt wird, immer mehr, leider auch in unseren Gemeindewirklichkeiten. Aber Nachfolge leben oder Leben überhaupt geht so nicht. Vielleicht muss das so sein, dass unser Herr auch in meinem, in deinem Leben Klarheit schafft. Ja, es sind ja nicht die großen Monster, die den Weinberg, um mal dieses alttestamentliche Bild zu benutzen, zerstören, die vielen kleinen Füchslein. Auch wie putzig, wie harmlos. Was macht schon so ein Fuchs, der so eine Traube frisst? Ja, 500 von der Sorte können eine ganze Menge machen. Die Kleinigkeiten. Es ist ja nicht sozusagen der große Mahlstrom des Lebens, der dich erreißt, mitreißt, die große Krise. Ach was, ein Tröpfchen hier, ein Tröpfchen da und irgendwann ist das ganze Ding voll und du bist leer. hier was gar nicht ganz so wichtig und da noch was und da noch was und da noch was. Und dein Leben zerfasert. Und es hat nichts mehr zu tun mit dem, was eigentlich gedacht wird. Genauso wenig wie dieser Tempel, in den Jesus Christus hineinkommt, etwas mit dem zu tun hatte, was Gott damit gemeint hat. Längst nicht mehr. Das darf dir nicht passieren. Ostern ist mehr, natürlich. Karfreitag geht tiefer und höher, aber das gilt eben auch. Wenn Jesus in den Tempel deines Herzens kommt, wenn ich es mal etwas blumig sagen darf, dann soll das da aufgeräumt sein. Dann soll er da Platz finden. Da muss er da Platz finden. Er braucht nicht viel. Die Krippe und Bethlehem, die beweisen das. Aber du musst ihn erkennen. Und du musst ihm Raum geben. Und er wird dir etwas bringen, was viel, viel schöner, wichtiger und wertvoller ist als all das ganze Gewese und das ganze Theater, mit dem unser Leben zugemüllt ist und was unsere Ohren so zudröhnt, dass wir sein Reden nicht mehr hören. Da steckt auch jemand hinter, der daran Interesse hat. Das ist aber nicht unser Vater im Himmel, sondern ein ganz anderes. Wisst ihr, es ist überhaupt gar kein Zufall, dass Jesu gewalttätige Aufräumaktion im Tempel und dem Zielpunkt seines Lebens vorangeht. Und denn in diesen Ostertagen in Jerusalem entscheidet sich die Weltgeschichte an der Frage, die bis heute die entscheidende ist. Was bedeutet Jesus Christus für dein Leben? Eine lästige Störung? Jemand, den man viel zu radikal, Jesus weg mit ihm? Jemand, der gar keinen Platz findet in deinem, ausufernden Leben, was sich verströmt in völlig nebensächliche Dinge? Oder ist dieser Jesus Christus dein Herr und dein Gott? Wenn es das ist, herzlichen Glückwunsch. Wenn es das andere ist, das Erstere, dann wird es Zeit, dass dein Herr auch in deinem Leben so aufräumt, wie es in meinem Leben immer wieder tun muss. Amen.